ARD Sounds.
Hallo, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Jetzt. Hallo Aljoscha, wie geht's dir?
Hallo Simon, wunderbar, wenn ich dich sehe.
Haha, das ist doch schön, das wollte ich doch von dir hören.
Ich bin Aljoscha Brüchert, ich bin Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Und ich bin Simin Sadeghi, Moderatorin und Journalistin beim Saarländischen Rundfunk. Regelmäßige KI und Jetzt-Hörerinnen und Hörer fragen sich, wenn sie den Titel sehen, jetzt vielleicht noch eine Folge zum Thema Chatbots und wie Kinder sie nutzen. Und wir sagen ja, denn im letzten Dreivierteljahr hat sich so einiges getan. Nicht nur Erwachsene nutzen immer häufiger KI und Chatbots, sondern inzwischen auch 60% der Jugendlichen, und zwar täglich. Das zeigt die neue DAK-Mediensuchtstudie. Chatbots sind also im Alltag von Kindern und Jugendlichen angekommen. Und inzwischen kann man die Folgen auch erkennen, die Auswirkungen, auch die psychischen Folgen. Und welche, das wollen wir uns heute anschauen. Aber, Aljoscha?
Aber, ja, schön, dass du aber sagst, aber es ist auch mal wieder so eine Anwendung von KI, wo Fluch und Segen ganz nah beieinander liegen, wo es sehr darauf ankommt, wie man es nutzt, wer es nutzt. Wir haben hier eine Gruppe, die vielleicht nicht so viel sich Gedanken darüber macht, wie sie es nutzt, und deshalb auch die Frage, wie können dann andere zum Beispiel helfen, dass Kinder das eben gut nutzen können. Also insofern finde ich auch allgemein wieder ein gutes Thema zur Frage, wie gestaltet man es richtig, eben nicht nur schwarz-weiß gedacht, sondern so, wie wir es halt immer gerne machen, und insofern wieder ein spannendes Thema.
KI und Jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Wir wären nicht KI und Jetzt, wenn wir nicht auch die positiven Seiten beleuchten würden und uns auch anhören wollen, wie Kinder und Jugendliche Chatbots nutzen und wie sie auch positive Aspekte daraus ziehen können. Und Aljoscha, ich erinnere mich, von einem Dreivierteljahr, da hattest du noch gesagt, deine Tochter darf keine Chatbots benutzen. Hat sie dich inzwischen gekriegt?
Nein, natürlich hat sie mich inzwischen nicht gekriegt. Das ist auch gar nicht so das Große, dass sie das selber möchte, aber das machen halt die Klassenkameraden, die Jungs. Die Jungs nutzen das dann halt, um irgendwelche Dinge zu tun. Ich sage ja, aber sie wissen vielleicht nicht so genau, was sie da tun. Aber ich habe inzwischen mit dem Lehrer gesprochen und werde mal in die Klasse gehen und den Kindern mal erzählen, was mit KI los ist. Und da freue ich mich jetzt schon wieder drauf.
Wow, da bin ich ganz gespannt. Da musst du unbedingt sagen, was sie da gesagt haben. Oder ob sie dich einfach links liegen lassen und stattdessen mit Chatty rumschreiben. Genau, egal was der Mann da vorne sagt.
Der alte Mann das sagt.
Gerade als Teenager kann ich mir vorstellen, dass es ja vielleicht auch ganz schön ist, wenn man ja die Dinge, die einem vielleicht ein bisschen peinlich sind, die man dann sich selber nicht versteht, dann lieber mal bei Chatty reinschreibt, ne, anstatt irgendwie zu seiner Mama zu gehen und zu sagen, ist mir peinlich, ich will nicht.
Ja. Absolut, das wäre das Letzte, genau.
Ja. Die aktuelle DAK-Jugendstudie, die zeigt, dass vor allem Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen Chatbots nutzen. In Zahlen jede Dritte. Warum das so ist und ob das ausschließlich problematisch ist, das wollen wir heute erfahren, und zwar von unserem Gast. Und zwar ist das Professor Dr. Eva Möhler. Sie ist Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität des Saarlandes. Hallo Eva, wir freuen uns sehr, sehr, dass du heute unser Gast bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
Und du sprichst heute mit uns über deine Erfahrungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch darüber, wie man Psychotherapie gamifizieren kann, damit, sagen wir mal, noch besser verdaulich ist für Kinder. Aber das machen wir später.
Gerne.
Gucken wir doch vielleicht erstmal auf diese Studie, die DRK Mediensuchtstudie, die ja, spült ja erstmal vieles Erschreckendes nach oben, was wir so vorher noch gar nicht wussten. Und zwar was? Was hat dich daran, sagen wir mal, nicht überrascht, aber wo du dann sagst, oh, da muss man schon mal drauf achten?
Ein ganz essentielles Ergebnis ist, dass ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen problematische Internetnutzungsmuster aufzeigen. Auch, dass das Videostreamen noch mal mehr geworden ist. Mehr Videostreamen bedeutet tatsächlich bei Kindern weniger Gehirn. Also um es mal ganz platt und einfach zu sagen, dann gibt es andere Studien, die große ABCD-Studie, die sich da an fast 20.000 Kindern das anguckt und das auch gefunden hat, je mehr die streamen, je mehr die diesen schnellen, bunten Reizen ausgesetzt sind, umso weniger Nervenzellen haben die in bestimmten wichtigen Gehirnarealen. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Und wir sehen es auch eben einfach klinisch. Die Inanspruchnahme bei uns hat sich in den letzten 4 bis 5 Jahren zwischenzeitlich mal fast verdoppelt gehabt. Jetzt ist es wieder ein bisschen gesunken. Aber das sagen auch Daten von der COPSI-Studie. Das ist auch eine andere Studie, die die psychische Belastung zeigt. Und wir wissen, dass das ganz stark zusammenhängt, die psychische Erkrankung und der Medienkonsum. Deswegen hat die DGKJP, wo ich auch im Vorstand bin, also das ist meine Fachgesellschaft, auch eine Stellungnahme rausgegeben, gesagt, wir müssen uns irgendwas überlegen, so kann es nicht weitergehen. Und auch viele gute Ideen da reingeschrieben haben.
Aljoscha sieht ganz erschrocken aus, wenn er das hört.
Ja, ich muss doch nochmal die Handyzeiten meiner Tochter, glaube ich, nachregulieren, wenn ich das so höre.
Mhm. Aber kann man...
Es tut mir leid.
Kann man das denn auch auf Chatbots und KI übertragen?
Diese KI-Chatbots, ich sehe da zwei Seiten drin. Ich sehe da schon das Risiko. Klar, das ist eine parasoziale Beziehung, so nennt man das dann. Und die kann ja auch, sagt ja auch die DRK-Studie, intensive Nutzungsmuster nochmal fördern. Also wirklich so eine Internetabhängigkeit auch nochmal erhöhen und den ganzen Social-Media-Konsum. Und ja, auch dann dadurch wieder größere psychische Belastungen erzeugen. Auf der anderen Seite, wir haben ja hier die psychisch kranken Kinder in der Klinik. Und viele erzählen uns jetzt einfach, dass sie tatsächlich schon auch mit dem Bot kommuniziert haben und berichten eben auch positive Eigenschaften, also Sachen, die ihnen daran wirklich gut getan haben.
Aber wie ist das jetzt im landläufig, sage ich mal, Kinder, die ihr behandelt? Also bei denen deutet sich irgendein psychisches Problem, vielleicht eine psychische Erkrankung an. Dann werden die ja nicht hingehen zu ihrem Chatbot und sagen, du, pass mal auf, ich merke da gerade was bei mir, können wir drüber reden, sondern die reden ja wahrscheinlich einfach mit dem Chatbot. Und was erfahrt ihr dann? Also was sagen die euch dann, was sie mit ihrem Chatbot geredet haben?
Die haben mit ihrem Chatbot zum Teil über beschämende und traurige Dinge, wie zum Beispiel Misshandlungserfahrungen. Viele Kinder, gab es auch jetzt gerade eine Studie in JAMA Psychiatry, dass Kinder, die in einer Kinderpsychiatrie aufgenommen werden, also das ist die Klinik, das ist das, was ich als Klinik leite, zu 70-80% auch Misshandlungserfahrungen gemacht haben, körperliche oder sexuelle oder emotionale. Und die sind klassischerweise mit viel Scham und Schulderleben begleitet. Also die Kinder denken immer, sie sind selber schuld, dass sie geschlagen wurden, weil sie so ein schlechtes Kind sind. Und das ist so viel Scham und so viel Schuld, das erzählen die menschlichen Therapeuten oft nicht. Also die ambulanten Therapeuten, die sind oft jahrelang in Therapie gewesen und haben es niemandem erzählt, haben nicht darüber geredet, über Gott und die Welt, aber nicht über das, was eigentlich los ist. Und so im Chatbot erzählen die das tatsächlich eher. Weil der natürlich nicht so wertend drüber kommt. Das habe ich auch mal gefragt, was ist da dran anders? Ja, da habe ich nicht Angst, dass er mich bewertet. Da habe ich nicht Angst.
Dass es Folgen hat vielleicht auch, ne?
Ja, das natürlich auch. Richtig. Ja. Weil natürlich wird den Kindern ja oft gedroht, dann ist dein Zuhause kaputt, wenn du das sagst. Und
Ja. Da können Kinder ja dann doch eigentlich noch ganz gut unterscheiden, dass so ein Chatbot dann auch keine reale Person ist, der man was sagt, wie Mama oder Papa oder Lehrerin oder Lehrer oder Freunden oder dem Therapeuten und die dann loslaufen und sagen, okay, gut, das ist jetzt dann doch so dramatisch oder krass, das muss jetzt eine Folge haben, egal welche die Folge für die Kinder auch ist. Da wissen dann die Kinder und Jugendlichen schon, okay, der Chatbot, der gibt es jetzt nicht weiter.
Auf der einen Seite wissen sie das, kognitiv. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie aber doch sowas, man nennt das bei Kindern Animismus, hat Piaget mal gesagt. Also die Tendenz, auch Maschinen oder dem Stuhl oder dem Tisch Leben zuzuschreiben und Gefühle zuzuschreiben, Absichten zuzuschreiben. Und schon haben Kinder, zumindest das, was sie uns berichten, ist, dass sie auch das Gefühl haben, dass der sie versteht, dass der mitfühlt, dass der sich für sie interessiert. Und ich habe es jetzt tatsächlich jetzt extra für euch auch mal ausprobiert. Gestern habe ich den Googlebot, aber kein enhancedes Modell. Ich habe einfach gesagt, ich habe ein Problem. Wenn ich koche, wird das immer von meinem Umfeld zurückgewiesen. Und dann hat er gesagt, und das hat er toll gemacht, er hat gesagt, das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Da habe ich gesagt, toll, der hat validiert, macht dich das vielleicht auch ein bisschen wütend? Hat er gefragt. Dann habe ich gesagt, das ist eine tolle professionelle Validierungsstrategie, weil validieren ist so schwierig und das ist eine ganz essentielle therapeutische Fähigkeit. Einerseits anzuerkennen, dass der andere Mensch ein Gefühl hat und es ihm zu spiegeln und auch zu sagen, das kann ich verstehen und nachvollziehen. Andererseits ihm das aber auch nicht aufzudrücken, du hast dieses Gefühl jetzt. Und er hat mich ganz lieb gefragt, ob mich das vielleicht ärgert. Und das fand ich gut. Also wirklich, es war auf virtuose Weise validiert. Und dann kam man dann irgendwann auch, wir haben dann weitergesprochen, kam man mit der Idee, ich könnte dann einfach mal nur für mich alleine kochen und mal gucken, wie das Umfeld reagiert. Ich dachte, tolle Idee. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Also ich habe das vorher noch nicht gemacht. Ich habe das euch zuliebe jetzt gemacht, weil ich wusste, wir reden. Und ich muss sagen, ich war jetzt begeistert. Aber ich finde jetzt auch natürlich erwachsen, das war nur ein kleines Problem. Und was ich auch toll fand, er hat immer am Ende dann gefragt, ist das für dich hilfreich? Also er hat dann nochmal gefragt, das heißt, er hat sich darum bemüht, im Gespräch zu bleiben. Und das hat mich daran erinnert, dass die Kinder auch gesagt haben, manche Therapeuten, da habe ich immer das Gefühl, der kann es gar nicht erwarten, mich loszuwerden.
Ah, ja.
Die bringen ja ihre Übertragung. Die bringen ja Übertragung von ihren Lebenserfahrungen rein.
Ich meine, du redest so schön vermenschlichend. Der hat sich bemüht, weiter mit mir zu reden. Die Bauart eines Chatbots ist natürlich, möglichst lange mit den Nutzerinnen und Nutzern zu reden und sie tief in sich reinzuziehen. Das ist ja gerade das Suchtpotenzial auch von Social Media. Ich meine, das könnte man ja auch negativ sagen. Klar, das ist genau das, wofür sie gebaut sind. Aber positiv gesehen, in dem Moment, wo man das braucht, wie dem Fall, den du gerade geschildert hast, ist das natürlich total super. Wenn jemand einen spiegelt, du bist gut, alles, was du machst, das ist okay und du darfst sein, wie du willst. Ich bestätige das. Ich frage dich, ist das okay? Darf ich weitergehen in die Richtung? Also eben total spannend eigentlich, ne, dass es an der Stelle das gewünschte Verhalten eigentlich ist eines Chatbots. Wenn es dann wahrscheinlich, ich meine, das musst du dann sagen, wenn es dann nicht irgendwann zu viel ist, wenn dann nicht irgendwann Impulse fehlen, die vielleicht auch mal, dass mal eine Kritik kommt oder dass du mal rausgerissen wirst, sage ich mal, aus einer Situation, was, nehme ich mal an, echte Therapeuten am richtigen Zeitpunkt dann machen können, was dann möglicherweise aber vielleicht ein Chatbot nicht macht.
Genau, das ist das Wichtige, was du sagst, das wäre das Strukturieren. Also wir haben so eine Interaktionsanalyse-Tool bei uns in der Klinik und da ist immer gut, also gutes Parenting oder auch gutes Therapieren, das ist der Oberbegriff emotionale Verfügbarkeit. Und die besteht immer aus Validieren. Und das hat der Chatbot ganz toll gemacht. Aber eben auch aus Strukturieren. Das ist die andere Seite, zu sagen, ich verstehe, dass dich das jetzt richtig ärgert. Trotzdem kannst du den Kochtopf jetzt nicht hinschmeißen und mit den Füßen strampeln und das Essen an die Wand schmeißen. Muss ich dieses Verhalten nicht gutheißen und ich kann dir eine andere Verhaltensidee geben oder so und so. Oder wir rufen jetzt die Polizei an, wenn du deinen Ehemann mit heißer Suppe übergießen willst. Also jetzt mal die ganze Situation zum Extrem gespielt. Und den Teil können die noch nicht gut, aber ich sage extra noch nicht gut, weil ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man das nicht einer KI beibringen könnte.
Und das wäre die kleine Runde zu dem, was du vorhin gesagt hast, dieses Enhanced oder Erweiterte oder Augmented oder wie auch immer, der hieß, da hat man also offensichtlich einen Chatbot für therapeutische Zwecke eben angepasst und verbessert, der eben nicht dem normalen Geschäftsmodell eines Chatbots genügt hat, sondern dann möglicherweise eben diese strukturierende Fähigkeit gehabt hat, die man natürlich auch einem KI-System ein Stück weit beibringen kann.
Ja, das war jetzt halt einer für Erwachsene. Für Kinder gibt's das leider noch nicht, weil ich fände das sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Thema angreifen. Zum einen, weil die psychischen Störungen so hochgegangen sind und Kinder eben wirklich 8 bis 9 Monate auf einen echten Therapeuten einfach auch warten, sodass das zumindest auch ein Brückenangebot sein könnte. Oder aber auch tatsächlich Kinder, die man anders nicht in Therapie bekommt, weil da doch so viele Grundkomponenten sind. Du hast es eben gesagt, Aljoscha, immer verfügbar, nicht wertend, keine Scham, Schuld und auch nicht, also dass das Kind das Gefühl hat, der Bot will mich gleich wieder loswerden. Das ist, was viele Kinder kommen mit dem Grundkonzept, zumindest hier zu uns in die Klinik. Das sind ja schon Kinder, die sehr krank sind und sehr viele Stationen durchgemacht haben, oft auch in verschiedenen Heimen auch schon waren. Und es gibt eben viele Kinder, die mit dem Grundgefühl, mich will keiner haben auf dieser Welt. Also wirklich niemand. Und das ist das Grunderleben. Und das bringen die auch in jedes Gespräch, wenn man dann bei der Visite nur kurz mit denen redet, dann ist wieder so eine Professorin, ich sehe doch, die will auch schon wieder von mir weg, die will mich auch schon wieder loswerden. Und das ist natürlich für die eine korrigierende Erfahrung, dass dann Bot ist, wirklich immer da ist und der auch signalisiert, ich habe ein Interesse, mit dir im Gespräch zu bleiben. Das ist für die eine neue Erfahrung. Und ich sehe da drin bei allem Risiko auch eine Chance, weil wir haben so viele, so schwer deprivierte Kinder, die so wenig emotional verfügbare Erwachsene in ihrem Leben hatten, dass ich denke, hier liegt jetzt was, hier ist jetzt eine Technologie. Ich weiß, es ist keine normale soziale Beziehung und ich weiß, den Kindern muss man diese Unterschiede klar machen, aber immerhin steckt ein gewisses Potenzial in den Kindern, die wirklich so gar niemand in ihrer Welt und in ihrem Leben haben. Und das sind viele Kinder, also jedes vierte Kind, von daher.
Also wir haben ja eine Folge aufgezeichnet mit einem Psychotherapeuten, und zwar Josua Handerer, mit dem wir auch über Chatbots als Therapeuten gesprochen haben. Und da hatten wir ja auch den Fall von einem Patienten, sage ich jetzt mal, der selbst Psychologiestudent war, kann man bei uns nachhören, bei KI und jetzt. Und der sich sozusagen hat therapieren lassen, da gab es auch Fürs und Widers. Aber bevor du, Eva, jetzt direkt ChatGPT oder Gemini bemühst, wäre es ja vielleicht doch schlauer, wenn man da einen eigenen Chatbot für entwickelt, der halt halt quasi nicht aus den USA kommt oder aus China oder sonst was. Und dann wiederum auch nur diesen Aspekt, den Aljoscha ja vorhin schon angesprochen hat, die Leute so lange wie möglich auf der Plattform halten, immer tiefer reinziehen. Das will man ja gerade von so einem Therapeuten-Chat nicht. Das hatte der Josua nämlich auch gesagt, denn zu einer guten Therapie gehört auch ein Ende. Und das muss nach so und so einer Zeit sein. Und das kann nicht quasi die permanente Verfügbarkeit sein.
Aber ich möchte jetzt doch nochmal politisch werden. Du sagst, eigentlich wäre das gar kein großes Ding, die viel besser zu bauen, die Chatbots, damit sie viel besser sehr vielen Kindern helfen könnten. Wer kann sie denn bauen? Wäre das jetzt eine Sache der Krankenkassen? Müsste man ein Grundrecht auf chattherapeutische Behandlung einfordern? Also das müsste man doch eigentlich dann als Politikum machen und müsste über die Verbände, über wen auch immer gehen und sagen, hey, lass uns doch dafür sorgen, dass es die Dinger gibt. Und wir warten nicht, bis irgendjemand, irgendeine Firma oder irgendjemand aus den USA möglicherweise mal sowas baut, was uns hier helfen könnte, unsere Probleme zu lösen.
Das sehe ich genauso. Und es gibt es ja schon für den Erwachsenenbereich. Da gibt es diesen Elo von Hello Better. Was die haben, ist noch diesen Human in the Loop. Also die haben irgendwo dann noch einen Menschen. Das wissen die Leute auch. Also wenn es ganz, ganz schlimm wird, können die da einen Psychologen hinzuschalten. Das ist aber im Wesentlichen eben die KI, die therapeutisch trainiert ist, aber für den Erwachsenenbereich, also für Kinder.
Aber das bietet eine Firma an und die Krankenkasse bezahlt es? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also das ist dann eine digitale Gesundheitsanwendung. Ne? Mhm. Und das sind hohe Hürden. Wir arbeiten gerade an den 3 Gamifizierungsprojekten. Da mussten wir auch nach diesen Medical Device Regularien. Deutschland ist ein sehr, sehr, sehr bürokratisches Land. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass alle anderen Länder schneller sind als wir. Aber ich finde auch, was du gesagt hast, die Daten sollten nicht alle auf US-amerikanischen Servern liegen.
Aber wenn man jetzt mal von Kindern mit schon psychischen Erkrankungen oder Auffälligkeiten weggeht, wir kommen ja von dieser Suchtstudie, würdest du denn empfehlen, dass Kinder regelmäßig Chatbots nutzen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also alles, was ich bisher gesagt habe, gilt für die psychisch schwerkranken Kinder, die wir hier haben, wo wirklich jeder Strohhalm auch wichtig ist und es einfach leider immer noch viel zu wenig Strohhalme gibt. Aber gesunde Kinder, die sollen natürlich raus und draußen spielen mit ihren Freunden und gar nicht irgendwo sitzen und eigentlich möglichst wenig Bildschirmzeit. Also je weniger, desto besser und je mehr im echten Leben, auch umso besser. Für psychisch gesunde Kinder in gesunden Familien gilt nach der Schule raus auf die Straße, ohne Online-Gerät, Rollhockey spielen oder was auch immer. Und genau, dann ist man abends auch müde. Also das ist die Empfehlung. Da empfehlen wir Eltern schon, das auch sehr zu begrenzen, also vor allem zeitlich zu begrenzen. Mhm. Gar nicht so sehr inhaltlich. Natürlich soll er nicht auf irgendwelche Pornoseiten oder irgendwo im Dark Web herum, aber eher diese zeitliche Begrenzung, weil das Zeitliche ist fast das größere Problem, dass sie nämlich sich in der Zeit nicht mehr bewegen und keinen Sauerstoff mehr atmen. Und Bewegung ist, da wird Brain-Derived Neurotrophic Growth Factor ausgeschüttet, da entwickelt sich das Gehirn. Also Bewegung ist für Kinder ein so essentielles Basisbedürfnis, dass alles, was die am Bildschirm machen, schädlich wird, wenn es eine gewisse Zeit überschreitet.
Wo siehst du denn da vielleicht auch die Risiken bei der Chatbot-Nutzung? Ich denke jetzt zum Beispiel das Stichwort, was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Vermenschlichung, ne? Was ja Kinder gerne machen. Und bei Chatbots ja ganz schnell geht, würde ich sagen.
Das geht sehr schnell, aber das finde ich jetzt nicht wirklich richtig schlimm. Mhm. Also muss ich jetzt einfach sagen, dann kann man sagen, oh je. Und, aber das ist sowieso ein kindliches Bedürfnis. Wenn ich zum Beispiel sage, bei gesunden Kindern, dieses Kind hat 1 Stunde Bildschirmzeit am Tag, dann ist es besser, das Kind chattet diese 1 Stunde mit dem Bot, als es spielt 1 Stunde Call of Duty. Mhm. Weil diese schnellen Reize von Call of Duty, die sind schlimmer für das Gehirn, weil die das Belohnungssystem, Dopamin, Nucleus Accumbens mit Craving und allen möglichen Sachen dann auslöst. Also das ist viel suchterzeugend.
Oder durch die TikTok-Timeline zu scrollen und sich hübsche Menschen anzusehen, die alle besser aussehen als ich oder und was man dann eben alles sieht.
Ja. Diese ganzen Reels und so, das ist viel, viel schädlicher, als mit dem Bot zu chatten.
Ich finde das schön, dass wir jetzt auch aus der kulturkritischen Ecke, Sibin, uns ganz schnell rausziehen, dass ja offensichtlich auch die Kinder in der Lage sind, zu unterscheiden zwischen einem Chatbot und einem echten Menschen. Das, was Eva vorhin sagte, gerade die Leute, die Kinder, die viele negative Erfahrungen mit Menschen gemacht haben und selbst den Therapeuten gegenüber mit einem Grundmisstrauen da sitzen, der will mich oder die will mich doch eh wieder loswerden, die interessiert sich gar nicht für mich. Mhm. Was soll das hier eigentlich? Dass die das gut unterscheiden können und sagen können, da an der Maschine, da kann ich irgendwie meine Gefühle äußern, da kann ich schamfrei über Dinge sprechen. Also das zeigt doch auch, dass die Kinder nicht doof sind und durchaus in der Lage sind. Und trotzdem ist die Frage natürlich berechtigt, wie viel ist zu viel oder sollte man gar nicht erst anfangen? Das sind ja vielleicht auch manchmal die Fragen als Eltern, die man sich so stellt. Wann ist der gute Zeitpunkt? Mit 12 oder 13 oder 14? Wann sind sie so weit? Und da sind, glaube ich, alle Eltern, das kann ich ebenfalls nur von mir sprechen, natürlich am Rudern. Ja, man will sie nicht ganz aus der Welt abschotten. Auf der anderen Seite will man möglichst lang ihnen eben das, was du sagst, eine Kindheit, ohne sich damit beschäftigen zu müssen, ermöglichen. Das ist dann eben die dünne Linie irgendwo.
Absolut. Da haben wir schöne Empfehlungen in dieser Stellungnahme. Altersgestaffelt, ne? 0 bis 3, 3, 4 bis 5 und dann ganz konkrete Empfehlungen, wie viel, wann, was, wann Smartphone, wann das und so weiter.
Willst du das mal kurz zusammenfassen, genau. Eva?
Naja, natürlich immer diese zeitlichen Bedenken. 0 bis 3 bildschirmfrei, ganz klar. 4 bis 5 maximal eine halbe Stunde begleitet und Grundschulalter maximal eine Stunde auch begleitet.
Aber eigenes Handy in der Grundschule ist ja auch oft
nein,
die Frage.
Nein, okay. Nein, kein eigenes Smartphone. Eigenes Smartphone empfehlen wir jetzt erst ab 14, weil es da eben auch Studien gibt, dass früherer Smartphone, ein eigenes Smartphone mit mehr psychischen Störungen einhergeht. Genau, und also auch Social Media unkontrolliert. Eigentlich erst ab 16, also so eine Übergangsphase zwischen 14 und 16. Wobei gerade so Sachen wie Krisenchat, das wird dagegen gehalten, weil eigentlich ist es toll, dass Jugendliche Krisenchat benutzen können. Also am besten wäre es, dass Eltern sozusagen das gezielt auswählen können, was ihre Kinder ansteuern können und was nicht. Da gibt's ja auch mittlerweile schon technologische Möglichkeiten. Aber TikTok ist auf jeden Fall nicht besonders.
Ich wollte gerade sagen, betreutes Daddeln.
Ja, genau. Und wir haben auch so eine Spezialambulanz für das Gaming Disorder aufgemacht vor ein paar Jahren. Und da sieht man schon, die meisten sind tatsächlich von TikTok eher so abhängig. Gar nicht von einem Chatbot, sondern von TikTok und von diesen schnellen, bunten Reizen, von diesen Online-Spielen, diesen Notboxen, diesen ganzen Verstärkermechanismen. Also es macht die nochmal besonders abhängig.
Warum macht das so abhängig, frage ich mich.
Also das heranwachsende Gehirn hat ja ein sehr hungriges Belohnungssystem. Das ist so mesolimbisch und da gibt es ja so einen Kern, der heißt Nucleus Accumbens. Und der ist in der Pubertät besonders hungrig. Das heißt, Pubertierende brauchen intensivere Reize als wir, um den gleichen Wohlbefindenslevel zu haben. Das heißt, wir hören so die Musik so gemütlich auf mittlerer Lautstärke. Der Heranwachsende muss voll aufdrehen. Das haben bestimmt, also hat Aljoscha bestimmt auch schon erlebt, um den gleichen Wohlfühleffekt zu erzielen und auch um das gleiche Stimulationserleben zu haben. Und natürlich sind die dann hungrig nach diesem schnellen, bunten, lauten, immer wieder abwechselnden. Und das Belohnungssystem fährt dann seine Dopaminrezeptoren runter. Das heißt, in dem Moment, wo das dann plötzlich weg ist, haben die eine richtige Dysphorie, also wie ein Craving auch.
Ach ja. Sie brauchen auch doppelt so viel Schokolade übrigens, mindestens mal um, wo mein Wohlfühlschwelle schon überschritten wäre.
Und vielleicht auch mehr Drama, oder? Zu Hause.
Absolut, absolut.
Mehr Drama, alles, genau. Natürlich. Das ist bis zu einem gewissen Grad vollkommen normal. Aber wenn halt dann immer mehr draufgetan wird auf dieses Gehirn an bunten, schnellen, dramatischen Reizen, desensibilisiert das Gehirn. Das heißt, diese Spirale wird immer größer. Das Drama muss immer größer sein, der Reiz muss immer heftiger sein oder in unserem Fall hier, die Suizidversuche müssen immer schwerer sein, also was unsere Jugendliche jetzt hier machen. Also es ist so eine Steigerung immer da. Und deswegen ist schon wichtig, dass man guckt, dass man das doch als Eltern noch begleitet, kontrolliert, wie intensive Stimulation aufs kindliche oder heranwachsende Gehirn einwirkt.
Aber das ist ja wirklich auch eine biologische Begründung eigentlich an der Stelle, nicht eine von Mediennutzung und Unreife oder so, sondern es geht wirklich darum, dass in einem gewissen Alter einfach dieser Konsum hochgeputscht wird durch körperliche Gegebenheiten.
Genau, und aber auch wiederum körperliche Gegebenheiten dann wieder auslöst. Und deswegen, also das ist das, was ich eingangs mit der ABCD-Studie sagt, diese Gehirnbilder, die sind wirklich eindrücklich. Also die Gehirne sind wirklich anders von den Vielkonsumenten als die von den Nichtkonsumenten. Und bei denen war es schon zwischen dem Alter 9 und 11 Jahre. Also das ist auch schon, je früher, umso stärker ist der Effekt natürlich auch, weil das Gehirn, wenn es jünger ist, noch plastischer ist.
Und das bleibt dann auch ein Leben lang.
Nein, das ist das Schöne. Das ist ja auch unsere Aufgabe als Kinderpsychiater. Ich bin immer der Überzeugung, wir können alles nochmal wieder reparieren. Wir müssen nur eben damit anfangen. Wir müssen Digital Detoxen hier. Und wir müssen dann gucken, wir können Emotionsregulation trainieren. Das sind die Bereiche, die leiden unter viel Medienkonsum. Das können wir aber alles trainieren. Also wir können das wieder schaffen, dass das Gehirn irgendwann wieder das genauso gut kann.
Super, weil ich glaube, wir müssen doch mal Telefonnummern austauschen. Sehr spannend.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ihr tauscht mal Telefonnummern aus. Aber Eva, ihr wollt ja genau das unter anderem auch erreichen, die Kinder da abholen, wo sie sind. Und zwar bei Computerspielen mit gamifizierter Psychotherapie. Ich habe selber und viele andere, die zum Beispiel mit einer Sprachlern-App eine Sprache gelernt haben, haben auch gemerkt, man hat mehr Anreize, wenn auch das gamifiziert ist. Ne? Wenn man irgendwie Punkte dafür kriegt, dass man das regelmäßig macht. Das gibt es ja dann auch zum Beispiel mit so Ernährungs-Apps und so weiter. Also alle diese Apps haben das inzwischen erkannt und ihr auch. Ihr sagt, wir holen die Kinder da ab, wo sie sind, und zwar am Computer oder am Handy, und bringen die Psychotherapie darüber zu denen. Wie funktioniert das?
Das hat ursprünglich sogar das BMFTR gesagt, also unser neues Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Die hatten eine Ausschreibung, weil die auch gemerkt haben, diese Wartezeiten auf Psychotherapie bei Kindern, das ist exorbitant und die Zahlen gehen hoch und so weiter. Und dann hatten die eine in meiner Sicht sehr kreative, tolle Ausschreibung. GAMKI heißt das, also Gamifizierung von Psychotherapie. Bewerbt euch doch mal bitte. Verbindet euch, liebe Psychiater, verbindet euch mit denen, die was von Technologie verstehen. Und wir haben uns mit 4 Konzepten beworben und jetzt dürfen wir 3 machen, und das eine heißt Konfidenz, also das ist, da haben wir gesagt, wir möchten ein Spiel machen zur Steigerung des Selbstwerts von Kindern, weil das ist auch was wir in der Kinderpsychiatrie sehen, ein ganz großer Teil, auch 60-70% der Kinder, die wir hier behandeln, haben Mobbing-Erfahrungen schon gemacht und zum Teil auch richtig schlimme Mobbing-Erfahrungen und haben eben auch einen sehr schlechten Selbstwert. Und man weiß, dass das so ein Teufelskreis ist. Das Kind steht so Schultern hoch wegen dem schlechten Selbstwert, steht unsicher da, eingesunken. Und das sieht so ein Bully, so ein Mobber sofort und sagt, das ist mein nächstes Opfer. Und die werden ganz schnell wieder zum Opfer, schon allein wegen der Körpersprache. Und das kann man natürlich trainieren, dass sie nicht nochmal Opfer werden, also dass diese vorherigen Mobbing- oder Misshandlungserfahrungen nicht dazu führen, dass sie ihre Unsicherheit so weit ausstrahlen, dass sie wieder dem nächsten Bully in die Finger kommen, sondern selbstbewusst auftreten gegen so einen Bully. Und das ist natürlich viel einfacher, das erstmal virtuell zu trainieren, als direkt losgehen ohne irgendwelche Hilfe. Und wir haben dann auch einen virtuellen Coach dabei, der coacht und auch hat, wie geht's dir und was hast du jetzt dem gesagt? Die können das auch mitgestalten, das machen wir partizipativ. Ich habe immer in den Visiten gesagt, wir wollen das und das Projekt machen. Was wäre da wichtig für so ein Spiel? Was wäre für euch wichtig? Und dann haben die Kinder immer gesagt, ja, dass wir den Mobber laut und leise stellen können, dass wir den groß und klein, dass wir die Haarfarbe verändern können, dass wir das machen können, also dass wir selbstwirksam sind. Und das ist eben auch wichtig, dass sie in der Situation ein bisschen Kontrolle erleben haben, was sie in der echten Situation eben nicht haben. Und da sind wir jetzt gerade dran.
Ich muss auf jeden Fall sagen, ich fand das Gespräch heute super spannend, vor allem auch, weil du so einen schönen positiven Blick und auch, aber ich habe auch das Gefühl, so einen realistischen Blick auf dieses ganze Thema hast. Und was auch sehr angesteckt hat, war, dass du, man merkt, dass du mit Leidenschaft bei deiner Arbeit bist.
Das ist lieb, aber ihr habt mir auch ganz viele kluge Sachen gegeben und ja, genau, wir werden noch miteinander forschen, glaube ich.
Das denke ich auch, liebe Eva, prima.
Das wäre schön. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns über dieses Thema zu sprechen, und melde dich gerne nochmal, wenn die ersten Computerspiele auf dem Markt sind. Ich gucke sie mir gerne an.
Oh, mache ja. Ich auf jeden Fall. Vielen Dank euch beiden.
Eva. Ciao.
Tschüss.
Was ich wirklich schön fand, war, dass Eva doch wirklich sehr positiv ist. Das hat mich schon manchmal, Aljoscha, vielleicht dich auch, nach so vielen Folgen, die wir jetzt schon aufgenommen haben, schon fast in die Rolle gebracht, dass ich sage, aber, ne?
Das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker. Das ist auch so ein bisschen so, ne, wie wir als Forschungsinstitut sind natürlich auch in einer ewigen Selbstfindung und sagen auch, wir nicht, weil wir an KI forschen, heißt es, dass wir alles toll finden müssen und immer nur alles loben müssen, sondern das machen wir im Podcast hier ja auch reichlich. Natürlich auch möglicherweise die Euphorie von Leuten bremsen müssen und sagen, habt ihr auch drüber nachgedacht, dass es mögliche Folgen gibt, und die sind eben nicht nur Datenschutz oder Energieverbrauch, sondern vielleicht auch tiefergehende Folgen. Was wirklich interessant ist, ist auch diese enge Verbindung zu Social Media, das Suchtpotenzial von Chatbots, das Suchtpotenzial von Social Media, und dass möglicherweise die Chatbots dann aber hier für die, die, sagen wir mal, schon erkrankt sind, doch nochmal besser sind eigentlich, als sich durch seine Instagram-Timeline durchzunudeln dann nachts, sondern mit seinem Chatbot dann ein bisschen über möglicherweise auch schon vorher mit dem Therapeuten abgesprochene Strategien zu unterhalten. Also das war ja dann schon auch nochmal interessant, dann da doch nochmal zu differenzieren.
Ja, und vor allem muss man auch einfach sagen, ich finde es da auch einfach schön, wenn da jemand nicht mit den verschränkten Armen vor der Brust rangeht und sagt, ah nee, diese Technologie habe ich gar keinen Bock drauf, das bringt nichts, das ist alles nur schlimm, 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 sondern jemand auch da mit einer gewissen Neugierde und Euphorie rangeht und sagt, ja super, wir haben sowas, wir wissen, es schadet auch in einigen Bereichen, aber wie kann es uns auch helfen und ich habe Lust daran mitzuarbeiten und das finde ich besonders aber toll.
Sie hat ja hier mit Kindern zu tun, denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht und wo eigentlich wenig Erwachsene da sind und wo auch wenig Geld da ist möglicherweise und Therapeutinnen und Therapeuten fehlen. Und dann greifst du, wie sie gesagt hat, nach jedem Strohhalm. Und sicherlich ist das hier, wenn man es gut macht, und da haben wir auch drüber gesprochen, es ist ja noch gar nicht gut gemacht. Man nimmt ja noch die Produkte von der Stange, die Chatbots, die halt so da sind und auch nichts kosten und auch gar nicht dafür speziell gebaut wurden. Das ist dann halt ein Strohhalm. Und das hilft dann möglicherweise einer Person, die einen Strohhalm braucht, erstmal weiter. Aber man hätte noch viel Potenzial. Und das wäre wirklich auch die Frage, wer bezahlt es? Wer baut dir denn jetzt für psychisch kranke Kinder einen Chatbot, der wirklich gut ist.
Ja.
Das Potenzial ist ja offensichtlich da.
Spulen wir noch mal ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr in die Zukunft und dann können wir schon mal einen Termin machen mit Eva zusammen, wenn ihr euren ersten gemeinsamen Chatbot gebaut habt zur Therapie. Genau.
Erinnerung an mich selbst.
Genau. Vielen Dank, Aljoscha. Das war wie immer eine wunderbare Folge mit dir. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen und miteinander sprechen können. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, Semin.
Ciao.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, noch nicht abschalten, denn ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Die Welt wird ja immer komplizierter und die Geheimdienste, die müssen mithalten. Wie verändern neue Technologien von KI bis Cyberkrieg die Arbeit der Agenten und Agentinnen? Und wie reagieren sie auf die internationalen Krisen? Die vierte Staffel von Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, taucht ganz tief ein. Jede Woche ein neuer, ein echter Fall aus der Welt der Spione. Überall zu finden, da wo ihr Podcasts hört, aber alle Folgen natürlich wie immer zuerst in der ARD Sounds App.